und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Podcast IT Asset Management and More, präsentiert von IT Skunkworks. Ach, heute wieder eine neue On-the-Road-Folge. Ich glaube, ich habe ich habe es fast geschafft. Ich glaube, es sind noch anderthalb Stunden, vielleicht zwei bis zu meinem Ziel, na, zwei Stunden und ein bisschen mehr. Bin jetzt schon seit heute früh um 7 unterwegs, also seit 7 Stunden sitze ich im Auto. Naja, mit Zwischenstopps und ich weiß gar nicht, ich glaube, das ist jetzt der 5. oder 6. Ladestopp gewesen. Der Tesla lädt sich dann immer nur bis 60% auf und das reicht dann immer mal so kurz bis so zum nächsten Schnelllader. Ja, gut, ich fange aber trotzdem nochmal an. 1, 2, 3, 4. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Podcast IT Asset Management in More, präsentiert von IT Skunkworks. Und ja, heute eine neue On-the-Road-Folge und die muss einfach heute sein, weil es ist eben, ich hatte es letztes Mal schon angekündigt, die längste Strecke, die ich jetzt eben mit meinem Tesla zurücklegen durfte und immer noch zurücklege. Ich habe noch knapp 2 Stunden und ein paar Minuten noch vor mir. Ja, das war mittlerweile der 5. oder 6. Ladestopp, den ich gerade hinter mich gebracht habe. Ja, ist halt ein Stück, ne? 850 Kilometer, ne? Aber macht sich eigentlich ganz gut. Das Einzige, was ein bisschen problematisch ist, ist das Wetter. Es regnet und das macht das Fahren durchaus etwas unangenehm. Aber hey, ich sitze im Trockenen, alles ist gut und wie gesagt, ich nutze ja auch die Zeit, um jetzt genau diese Podcast-Folge aufzunehmen. Genau, beim letzten Mal habe ich mal so einen Einstieg genommen in Richtung dieses Themas Innovation. Und ich habe das mal versucht, so ein bisschen vielleicht darüber überspitzt darzustellen, dass Innovation zwar beschrieben wird als der willentliche, jetzt muss ich überlegen nochmal, und geplant oder sag ich mal strukturierte Prozess hin zu etwas Neuem. Ich habe das dann versucht auch nochmal mit dem Punkt Besseren darzustellen. Und darüber würde ich heute gerne mal ein bisschen noch sprechen, genau, oder das Thema dieses Besseren etwas vertiefen. Besser, also besser kann ja ganz viel bedeuten. Ich würde mal jetzt im Privaten vielleicht auch von diesem Gefühl widersprechen, ne? Also ich habe jetzt was Neues oder es gibt mir ein gutes Gefühl, aber dieses Gefühl ist extrem kurz. Da gibt es übrigens dann einen psychologischen Effekt. Ich habe auch mal Marketing vertieft, der nennt sich dann kognitive Dissonanz. Ne? Also hast du dann was gemacht, hast du beispielsweise was gekauft, dann fängst du auch dann danach natürlich an, dir einzureden, dass das natürlich das Richtige war oder dir kommen eigentlich so komische Gefühle, ob die Entscheidung wirklich richtig gewesen ist. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Deswegen hält dieses, ich kaufe mir was, nur weil es neu ist, meistens nicht allzu lange vor. Also packen wir mal dieses gute Gefühl raus, weil das gute Gefühl kann ganz schnell vergehen. Es ist nicht unwichtig, dass es ein gutes Gefühl auch bei einer Veränderung gibt. Ja, denk mal an Change Management. Das sehe ich gerade bei uns im Unternehmen. Das muss man auch ein bisschen begleiten, moderieren. Also wenn ich von unserem Unternehmen spreche, sorry, vielleicht nochmal in meiner Rolle als Interims-CIO bei der KWC Professional. Na, wir müssen jetzt gerade die Integration auch mit der Delavie wirklich ganz positiv mit begleiten, moderieren, auch hier und da Argumente liefern, weil es eben doch bedeutet, dass sich Organisationen verändern, Strukturen verändern, Abläufe verändern, IT-Systeme auch verändern. Also ich kann zwar über alle möglichen die schützende Hand oder versuchen, die schützende Hand zu halten, hier und da muss man eben auch mal einen Kompromiss machen. Das ist auch in Ordnung. Ja. So, also wie gesagt, es braucht das gute Gefühl. Ja, und, aber das ist, wie gesagt, das darf jetzt nicht das Einzige sein, was dann der Trigger ist. Und wenn man davon spricht, es ist was Besseres, oder das ist ja meine Sicht auf Innovation. Also Innovation, klar, wenn ich Dinge miteinander neu kombiniere, etwas gänzlich Neues schaffe, dann sollte das ja eben schon irgendwie zielgerichtet sein, ne? Willentlich. Also zielgerichtet, willentlich. Möchte ich eben heute wirklich das Thema Business Case vertiefen oder nochmal den echten Nutzen von Innovation versuchen herauszustellen und auch aufzuzeigen, wie schwierig das ist. Womit fange ich an? Also jetzt in meiner Rolle als CIO, dann habe ich natürlich verschiedene, das ist so schön, Triggerpunkte, also da, wo ich, jetzt mal gesagt, ich habe auch aktuell irgendwie so eine Akupunkturbehandlung, mein Rollen wird alt, ne? Und da wird ja auch an bestimmten Nervenpunkten irgendwie so eine Nadel gesetzt und das soll dann irgendwie Verspannungen lösen, irgendwie dazu beitragen, dass irgendwie sich eine Entzündung auflöst und so Zeug. Ne? Ich hatte jetzt schon 3 Behandlungen, es tut immer noch weh. Also, naja, aber so, man hat halt so Punkte. Das ist jetzt vielleicht eher so in Bezug zu mir als Mensch und meinem Körper, drehen wir mal um, in meiner Rolle. Nummer eins ist natürlich einerseits immer so diese Budgetplanung, vor der man dann steht. Und dann weiß man ja auch, wo man Geld hinschiebt. Ja, und das ist jetzt so ein Punkt, wo man dann sagt, boah, geht das nicht billiger? Das ist aber so ein grundsätzliches Gefühl. Und wenn ich sage grundsätzlich, das ist, mein Gott, ne, jetzt bin ich auch noch Berater und ich helfe ja Unternehmen mit diesen Veränderungsprozessen und bei der Identifizierung von solchen Ansatzpunkten, ne, oder Verbesserungspotenzialen, Optimierungspotenzialen, Handlungsbedarf, man jetzt findet irgendeinen Begriff dafür, aber man muss was machen. Und natürlich komme ich auch immer mit so einer Aussage, ja, 10%, das muss doch irgendwie immer möglich sein. Ja, komm, lass uns einfach den Vertrag besser verhandeln, mit dem Dienstleister nochmal sprechen, hier und da auch eine Technologie austauschen und das muss ja irgendwie besser werden und besser dann im Sinne von, hast du Geld gespart, hast du das gemacht und so. Da kommen wir schon zu ein paar Aspekten, die ich gleich auch nochmal vertieft werde. So, aber gut. Du schaust auf das Budget und dann siehst du eben, und das ist nochmal meine Rolle als CIO, okay, da stecke ich Geld rein, da stecke ich Geld rein und dann kommt natürlich, ich sag mal so, dann kommt diese kognitive Dissonanz und so, oh, ist das wirklich gut? Ne? Haben wir damals die richtige Entscheidung getroffen? Passt die Lösung ja oder nein? Und das ist, denke ich mal, immer in so einer Budgetplanung und die Planungen, die sind typischerweise eben so ab August, September. Und ich habe das ja auch schon mal in einem anderen Podcast, in einer anderen Podcast-Folge so ein bisschen versucht, so ja, zu diskutieren, also zu Diskussionen, also mit mir selber. Ne? Ich bin ja hier so, keine Ahnung, also ich habe ja mehrere Geister in mir, was weiß ich. Also ich bin jetzt nicht schizophren oder habe so eine bipolare Störung, habe ich nicht. Das ist auch kein Spaß. Ne? So, aber ich versuche dann ja trotzdem immer so, das aus verschiedenen Blickwinkeln zu sehen. Und auf der einen Seite habe ich dann also letztendlich Geld, was ich in etwas investiere. Und das ist aber so dieser eine Moment dann eben, so Mitte des Jahres hin zu Richtung Ende Quartal 3, Anfang Quartal 4, dass man dann nochmal die Möglichkeit ja auch zu sagen, okay, was ist denn jetzt zum Beispiel für das nächste Jahr dann eben an möglichen Vertragsanpassungen möglich? Kann ich da überhaupt was ändern? Also, oder ist das jetzt so ein langläufiger Vertrag, SAP 5 bis 7 Jahre? Ne? Da kannst du schrauben, wie du willst. Also ich meine, du kannst bei der SAP immer mal ein paar Produkte austauschen, auch wenn es nicht im Vertrag drin steht. Ich kann euch nur sagen, es ist immer so ein Ticket von 50.000 Euro extra in die Hand nehmen. Dann geht schon was. Auch in solchen Public-Cloud-Verträgen, RISE-Verträgen, da gibt es immer einen gewissen Spielraum. Aber auch das ist ja sozusagen schon wieder so ein Wert, den man dann mit berücksichtigen müsste. Aber es gibt vielleicht ja eben tatsächlich mal diesen Moment, wo ich am Vertrag irgendwas ändern kann. Ja, also der steht halt zur Verlängerung an und dann kann ich auch sagen, ja, die und die Sachen, die verlängere ich nicht. Oder du hast eben auch klar sowieso Technologien, wo die dahinterliegenden Subskriptionsverträge, Support- und Serviceverträge teilweise sehr kurzläufig sind, wo man sagen kann, naja gut, also ich kann das jetzt einen Monat lang nutzen und wenn mir danach irgendwie so ist, als ob das jetzt nicht mehr sinnvoll ist, dann raus. Ja, das ist ja optimal und ist genau auch das Gleiche mit Dienstleistern, dass ich sagen könnte, also mit dem bin ich jetzt nicht so zufrieden, 3 Monate Kündigungsfrist, raus. Ja. Aber das ist dieses Thema von, was ist denn jetzt der Triggerpunkt? Also der Triggerpunkt ist auf der einen Seite, ich habe den Moment mal darüber nachzudenken und weiß dann eben ja vielleicht auch, weil ich mir sehr bewusst darüber bin und weil ich auch die Transparenz habe über meine ganzen Verträge, dass ich also hier tatsächlich aus Vertragssicht eine Änderung herbeiführen kann. Ohne dass die vielleicht wehtut, weil im Worst Case gibt es natürlich, und so hatte ich das auch bei der KBC, da wollten wir uns von dem Dienstleister trennen, der hatte aber halt eine gut rein verhandelte Exit-Fee. Ja, da waren so Anfangsinvestitionen für die, ich sage jetzt mal, Integration von irgendwelchen Tools, aber eben auch für den Aufbau der Serviceorganisation. Und dieses Anfangsinvest hatte der in den Vertrag reingepackt und da war natürlich am Ende, das war wie so eine Art Kredit und den mussten wir dann halt abzahlen. Und der war ausgelegt auf 5 Jahre Laufzeit. Wir waren 1,5 Jahre im Vertrag. Da könnt ihr euch also vorstellen, wir hatten noch einen riesen Batz Geld vor uns. Und wenn der Exit eben von uns hart durchgedrückt worden wäre und da gibt es nicht irgendwelche oder hätte es nicht irgendwelche Themen gegeben, die wir natürlich genutzt haben, wäre das richtig teuer. So, also lange Rede, kurzer Sinn. Vertragsverlängerungstermine ist so ein Punkt, den man eben in so einer Budgetplanung dann eben nochmal sich anschaut. Aber natürlich reflektiert man noch ein paar andere Dinge, wie zum Beispiel, naja, wie ist denn so die grundsätzliche Zufriedenheit der User mit IT-Systemen? Kommen die gut damit zurecht? Erfüllen diese Lösungen immer noch die unternehmerischen Anforderungen? Also passt das alles noch? Haben wir irgendwie plötzlich andere regulatorische oder gesetzliche Vorgaben, die dann einzuhalten sind? Denkt, wie gesagt, ich habe es auch bei der letzten Folge erwähnt, Zugpferd, E-Invoicing, ne? Also kann die Lösung das? Muss ich dann vielleicht nicht irgendwie noch was dazu kaufen? Ne? Oder gibt es eben sowieso vielleicht auch ein User-Feedback, dass die, sag mal, die Lösung unzuverlässig ist, zu langsam ist. Und ich kann natürlich jetzt wieder ganz viele Kriterien aufführen, wo abgesehen von, ich sag's mal, die kostet eben x Euros, ne? Jetzt komme ich wieder mit diesen 10%, aber das parkt man noch mal kurz. Aber erkennbar ist, dass diese Lösung ein Defizit hat. Das muss nicht immer zur Budgetplanungszeit kommen. Das sollte eigentlich ein CIO immer irgendwie so im Gefühl haben. Also da sollte man immer mal schauen, wie ist denn auch das Ticketvolumen hinter den einzelnen Lösungen, wie viele Incidents gibt's, ne? So dass ich dann eben wirklich nachvollziehen kann, ne? Incident Problem Change, okay? Also hier müssen wir ganz oft irgendwie Hand anlegen, ist wahnsinnig aufwendig. Ich habe da irgendwie noch, keine Ahnung, eine Phalanx von Dienstleistern, die ich nur deswegen habe, weil die Lösung so kacke ist. Okay, also ne, das sind jetzt eben diese Punkte, die in so einer Budgetplanung kommen, aber sie können natürlich auch vorher schon kommen, weil irgendwann der Schmerz so groß ist, dass man auch unterjährig schon überlegt, hier Veränderungen herbeizuführen. Ja? Dass man einfach sagt, jetzt reicht's. Ne? Wir sind zwar in das Jahr gestartet und das war dann auch auf Plan, ne, dass man für dieses Thema irgendwie ein bestimmtes Run-Kontingent eingeplant hatte, für zum Beispiel Lizenzen, aber bis hin zu Infrastruktur, Cloud-Services etc., irgendwas, worauf dann diese Lösung läuft, und stellt euch einfach noch so ein paar andere Dinge vor im Kontext von Storage und so weiter und so fort. Und all diese Dinge kosten Geld, plus die Menschen, die das Ganze betreuen und bedienen müssen, und die Dienstleister, die im Hintergrund stehen und das eben auch noch mit unterstützen. So. Also Budgetplanung ist ein Thema, grundsätzliche Zufriedenheit oder Nichtzufriedenheit mit einer Lösung ist ein Thema, neue Anforderungen sind Themen. Und die können natürlich aus dem Business kommen, aber die können eben auch durch den Gesetzgeber kommen oder durch vielleicht irgendwelche anderen Entwicklungen. Ich meine, momentan sehe ich viele Unternehmen, die es nicht so einfach haben, diese ganze Regulatorik jetzt umzusetzen, die es gibt von Cyber Resilience Act, und denkt einfach an Produkte, die ihr bei euch im Unternehmen herstellt, die irgendwie so eine technische Komponente haben, ne? Wo dann eben auch gleich ein Stück Software draufläuft, die fallen alle unter den CRA. Aber das geht halt weiter über das Thema NIS 2, also da muss man natürlich so ein bisschen für die grundsätzliche Sicherheit sorgen im Unternehmen. Habe ich irgendwo im Hintergrund Cloud-Service, den ich auch für den Betrieb einer Lösung mit anbiete, bin ich also sowas wie ein IT-Dienstleister, brauche ich eigentlich eine ISO 27001. Also ihr merkt schon, könnt immer so weitermachen. Ne? Nächstes Jahr kommt der EU Machinery Act dazu, la 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 la, und AI Act und so weiter und so fort. Und GDPR muss ich ja sowieso schon seit mehreren Jahren berücksichtigen. So. Aber diese Landschaft verändert sich, also gibt es auch solche Punkte, wo dann immer mal wieder einer kommt und sagt, hast du das jetzt? Oder muss ich jetzt natürlich das und das noch machen, damit ich das erfülle? Also es ist nicht immer nur der Blick auf das Geld. Na, so, ne, wie gesagt, IT entscheidet über Geld eigentlich so ungefähr einmal im Jahr. Also Ende jeden Monat, wenn Rechnungen kommen, wird natürlich geprüft, ob das, was man im Budget geplant hatte, was man vertraglich vereinbart hatte, eben auch abgerechnet wurde. Stimmt das eben auch mit den zugesagten Leistungen überein, also ist die SLAs eingehalten worden, all diese Dinge, ist es hoffentlich auch so, dass dann der CIO ein Dashboard hat, da kann er drauf gucken und sagen kann, okay, Daumen hoch, Daumen runter, da müssen wir was machen. Aber das ist jetzt sozusagen, das sind immer diese Triggerpunkte, und interessanterweise ist in all diesen Dingen natürlich auch durchaus der Wunsch der IT mit auch ein Auslöser, weil die gucken natürlich auch auf Prozesse und stellen fest, dass boah, ey, also das könnte man doch eigentlich viel cooler lösen. Da gibt es so viele Ansätze da draußen, und so wie die IT solche Ideen hat, ne, hat natürlich auch eben das Business welche. Also, und wenn das Business kommt und sagt, der Prozess ist schlecht oder hier würden wir gerne mal was mit KI machen, ne, dann muss man jetzt bloß aufpassen, dass es eben nicht nur um diesen Aspekt geht, oh, wir machen mal KI, weil KI gerade irgendwie cool ist. Ja. Sondern das muss ja dann eben auch genau jetzt den nächsten Schritt nehmen, und über den will ich dann eben gerne auch nochmal sprechen und die Herausforderung aufzeigen, die damit. Denn wenn ich jetzt mich bewusst entscheide, etwas zu verändern, und also Beispiel, ne, da gibt es jetzt ganz viele, ich löse jetzt eine alte Software ab gegen eine neue, ne, vielleicht führe ich auch zwei Systeme, die ne, eigentlich im Prozess aneinander getaktet waren, jetzt in einer neuen Lösung zusammen, wo beide Funktionen abgebildet sind. Denkt man an sowas wie, wir machen gerade einen Ersatz wahrscheinlich von unserer HCM-Lösung, also SuccessFactors. Das ist noch nicht ganz entschieden. Also mal gucken, wie sich SAP dazu positioniert. Und dann haben wir gleichzeitig noch ein Expense-Management-System. Und natürlich gibt es Lösungen, in denen beide Elemente, und das sind bei uns zwei getrennte, ne, also wo beide Elemente drinstecken. Und zwar in der abgestrippten Version, wie wir sie brauchen, weil wir haben kein Payroll, das macht man als Dienstleister. So, aber lange Rede, kurzer Sinn, also kann ich das vielleicht kombinieren und deswegen tausche ich eine Lösung aus, dann ist irgendwas end of life, tausche ich die aus. Okay, das wäre ein Punkt. Ne? Dann läuft die ja vielleicht auf irgendwelchen On-Premise-Systemen, vielleicht auch schon in der Cloud, dann kann ich das gegebenenfalls anders dimensionieren und so weiter und so fort. Also da gibt es immer solche Verkettungseffekte, die man natürlich damit berücksichtigen muss, bis hin zum Dienstleister. Na, wo man dann sagt, ah, komm, eigentlich brauche ich den nicht mehr, das Wissen habe ich jetzt intern oder die Lösung ist viel weniger komplex, das kann ich halt selber. All diese Dinge gehen natürlich jetzt einfach mal damit einher, dass ich eben eine gewisse Verbesserung erwarte und die Verbesserung könnte einerseits sein, das kostet halt weniger und auf der anderen Seite ergeben sich ja vielleicht dann eben auch positive Effekte im Sinne von Reduzierung des Ticketvolumens, bessere Performance des Dienstleisters. Der versteht mich einfach besser, ne? Der ist mit Unternehmen in meiner Branche, in meiner Größe besser vertraut, als wenn ich mit irgendeinem fast gesichtslosen Dienstleister arbeite, wo da zwar irgendwie Myriaden von Menschen dahinter stehen, aber ich nie das Gefühl habe, eigentlich den richtigen Ansprechpartner gegenüber zu sitzen zu haben. So, also, so und bei dieser Entscheidung jetzt, ist ja eigentlich eins klar, ne? Also die alte Lösung war so, hoffentlich, und hoffentlich ist das klar, ne? Aber bitte kontrolliert das mal für euch selber, wenn solche Entscheidungen anstehen. Was kostet mich die Lösung? Und zwar wirklich, nicht nur im Sinne von, wie viele Lizenzen bezahle ich dafür, sondern habe ich halbwegs einen sogenannten TCO-Klick da drauf. Und TCO steht für Total Cost of Ownership. Und da habe ich natürlich, abgesehen von diesem Thema, wie das haben mich mal die Lizenzen gekostet oder jedes Jahr zahle ich so und so viel Subskription, gibt es ja gegebenenfalls ergänzende Kosten für einerseits den Support, ja, irgendein Applikationsmanagement-Service, der da mitgeliefert wird oder geleistet wird durch einen Dienstleister. Ich habe also sozusagen dann auch interne Kosten für Personal, die sich ja auch damit auseinandersetzen müssen, dass sie Tickets für dieses System bearbeiten. Das ganze Zeug läuft ja irgendwo, nichts läuft im luftleeren Raum, auch wenn man von der Cloud spricht. Cloud ist ja nicht luftleer, ist ja kein Vakuum, das ist also und Cloud im Sinne, das ist Hardware-Technik, die irgendwo steht und die will auch bezahlt werden. Dann habe ich noch Netzwerk, dann habe ich natürlich noch alle möglichen anderen Rahmenparameter, bis runter zur Security, die es vielleicht braucht, weil die Lösung selber für sich genommen so schlecht geschützt ist. Ja? Dann habe ich natürlich noch andere Effekte, wie zum Beispiel, das ist so Total Cost of Ownership, ist, wenn ich jetzt also mir wirklich anschaue, braucht es dafür spezielle Endgeräte, damit User drauf zugreifen können. Und jetzt habe ich also wirklich ein halbwegs vollständiges Bild, dann weiß ich also schon mal, okay, kostet mich also jetzt wirklich so und so viel. Okay, gut. Das müsste ich ja dann auch nehmen. Und jetzt kommen wir dann gleich nochmal zu Business Case. Gleich machen wir ein paar andere Punkte. Aber das könnte ich ja stellen gegen die voraussichtlichen, das kommt schon ein ganz wesentlicher Aspekt, TCOs der neuen Lösung. Okay. Aber wieder gedanklich bei mir bleiben, denn wir müssen noch ein bisschen tiefer gehen. Wenn ich jetzt immer alles einfach nur optimieren würde auf Basis der Kosten, dann würde die IT wahrscheinlich eben auch eins machen, die Lösung möglichst schmal halten, die Performance vielleicht sogar zurückfahren. Warum muss das so schnell sein? Sag mal, ne? Besser wäre es, wenn es sicher ist. Weil das. Aber so, also geht es ja auch darum, was ist sozusagen die Verbesserung für, fangen wir mal bei der internen Betrachtung an, für die Anwender. Ja. Wie schnell läuft der Prozess, weil es diese Lösung gibt? Wie viel sicherer läuft dieser Prozess, weil es diese Lösung gibt? Um wie viel mehr ist dieser Prozess planbar, steuerbar, weil es diese Lösung gibt? Und an welchen dieser Punkte haben wir momentan eigentlich so das Gefühl, es ist eben nicht gut? Ja. Machen wir ein Beispiel bei uns. Wir denken auch darüber nach, das Thema Central Invoice Management von SAP nochmal zu challenge, denn die Lösung ist jetzt nicht schlecht, aber sie hat wahnsinnige Probleme und wir haben nun mal eben auch Projekte, Kunden im Mittleren Osten. Wenn wir eine arabische Rechnung bekommen und versuchen, die dann über ZIM auslesen zu lassen, ne, das ist natürlich auch mit so einem OCR-Modul verbunden, die Erkennungsquote ist nahezu null. Bitte. Ich übertreibe das jetzt ganz bewusst, liebe Freunde von der SAP, da gibt's natürlich ganz, ganz tolle Funktionen, aber ne, so, zumindest aber unsere Anwender sind maximal unzufrieden. Jetzt könnte ich natürlich immer dieses Gefühl, das ist ja Qualität eher, ne? Aber ich könnte das natürlich jetzt gleichsetzen mit so Sachen wie Nacharbeiten, ne? Ich muss sozusagen manuell eingreifen, Fehlerquote, Abbrüche und was weiß ich jetzt nicht. Also Dinge, die, sag mal, auch das Arbeiten der Kolleginnen und Kollegen einfach schwer machen. Und die sind halt deswegen auch unzufrieden. Aber Unzufriedenheit, das ist jetzt genau wieder das, was ich vorhin schon am Anfang wieder meinte. Wenn es nur darum geht, was Neues zu haben, weil das Alte irgendwie uncool ist, das müsst ihr halt ausblenden. Natürlich ist es manchmal auch irgendwie vielleicht etwas motivierend und Motivation kann ja wieder zu Effekten führen, die sich auch in einer besseren, ich sag mal, Performance niederschlagen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wenn ich denen also, was weiß ich, irgendwann mal so das Mobiltelefon wegnehme, weil das ja vielleicht irgendwie mit dem internen Security-Gefühl nicht konform geht, was sich heute alles irgendwie abbilden lässt, aber dann reduziere ich natürlich auch Motivation. Ja, muss ich plötzlich wieder mein privates Telefon nutzen. Also lange Rede, kurzer Sinn. Also manchmal ist ja auch sowas, ne, man gibt dann eben den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern irgendwie ein Benefit, einen etwas leistungsfähigeren PC etc. pp., einen schön eingerichteten Arbeitsplatz. Da gibt es ja Unternehmen, die sich mit diesen Dingen im Detail auseinandersetzen und da wird eben auch manchmal eine Entscheidung getroffen, die kannst du nicht sofort mit solchen harten Kennzahlen hinterlegen. Ja? So, also ist das Thema Unzufriedenheit nicht gänzlich von der Hand zu weisen, aber ich würde es immer versuchen zu untermauern mit eben so Dingen wie gerade genannt, ne? Grundsätzlich Performance, ne, Reaktionsverhalten, Skalierbarkeit, Abbrüche, Fehlermeldungen. Das schlägt sich typischerweise in irgendeinem Ticket nieder. Und dann muss man sich das anschauen. Aber man kann natürlich sowieso auch so das eigentliche, die eigentliche Performance dieser Lösung messen. Wie viel Daten wird da von A nach B geschoben? Wie lange dauert das, bis irgendwie sich so ein Bildschirm aufbaut? Und manchmal sind ja auch Anwender extrem abgehärtet. Ne? Das interessiert die eigentlich nicht, aber de facto könnte man ja auch so eine Kennzahl mal nehmen und sagen, naja, hier dauert der Prozess einfach auch, weil diese Benutzeroberfläche nicht optimal ist, 10 Minuten für einen Durchgang und mit der neuen Lösung brauchen wir nur noch 5 Minuten. Das ist, ich sag's ganz offen, das ist natürlich immer so ein kritischer Moment, weil wenn wir hier dann darüber sprechen, dass eine IT-Lösung in irgendeiner Form eine spürbare Verbesserung bringt, also eine technische Innovation, eine spürbare Verbesserung, dann ist diese Verbesserung im Sinne von, der User ist vielleicht zufriedener, weil es geht jetzt schneller, aber dann ist ja auch immer gleichzeitig die Erwartung, ja, das heißt aber, wir brauchen auch weniger User. Ja. Und da kommen wir ja zu so Fällen, warum dann manchmal auch hier und da der Betriebsrat irgendwie so ein Störgefühl hat, wenn über KI nachgedacht wird, weil ich denke, in vielen Fällen ist die Erwartungshaltung, dass KI Prozesse einfach schneller macht, eben gerade so Routine-Dinge, dass man da im Fall eines Falles ja sogar über, Moment, über so Ansätze wie Agentic AI und so Themen, einfach wirklich signifikant schneller wird. Ja, und lange Rede, kurzer Sinn, schneller heißt halt irgendwie dann, wird ja umgerechnet dann in Personalbedarf und dann muss es irgendwie weniger sein und dann wollen wir beim Personal sparen. Also das ist kritisch, schwierig und ne, also immer wenn ich auch von Leuten höre, ja, mit der IT kannst du ja auch immer irgendwie sparen, ne? Dann denk an Sozialpläne. Sozialpläne, wenn du jetzt alleine an die Optimierung deiner eigenen IT-Organisation denkst und wenn wir über Sozialpläne sprechen, dann werden meistens die Leute dann aus dem Unternehmen rausgenommen. Das klingt jetzt irgendwie so komisch, ne? Aber spricht man mit denen wahrscheinlich über einen Exit, die noch nicht so lange dabei sind, noch keine Familie haben, ne? Das sind ja immer dann so, ne? Aber eigentlich gerade die Jungen, die noch Ideen mit sich rumtragen, die gerne Dinge verändern wollen, die noch so ein bisschen die Revoluzzer-Brille haben, die nimmst du dann raus. Entschuldigung, ich meine, ich will ja nicht jetzt behaupten, dass dann immer die etwas schon länger da ist, wie heißt das jetzt? Also die Mitarbeiter, die schon länger da sind, ne, dass die automatisch schlecht sind. Aber wir reden über Sozialpläne und dann hast du immer genau diesen Effekt, dass du eigentlich vielleicht gerade die du halten willst, nicht halten kannst. Ja. Das gilt ja dann im Übrigen auch, wenn du ein IT-System einfügst mit Erwartungshaltung, dass du damit eben irgendeinen Geschäftsprozess verschlankst und dementsprechend deine Leute loswerden willst und außen verzichtest auf den Betriebsrat bei dir im Unternehmen. Ne? So, und das weitere Problem ist natürlich, denke bei solchen Personalreduzierungsaktivitäten, dass du auch immer so Sachen hast, wie plötzlich, du musst Abfindungen zahlen und du hast einen Haufen Stress. Das ist ja, nicht so, dass du sagst, jetzt machen wir mal ein bisschen weniger Personal und dann ist das schlimm und wir sind nicht in den USA. Ja. Okay. Also wie gesagt, wenn jetzt Innovation und der Business Case dahinter damit verbunden wäre, dass aus Sicht der Kosten dann eben Personalkosten sich echt reduzieren lassen, da würde ich sowieso immer grundsätzlich das Fragezeichen stellen. So, okay, also reden wir im Falle eines Falles über reduzierte Kosten für Dienstleister, das kann man zum Glück immer reduzieren und wer natürlich einen großen Pool von Dienstleistern hat, Da kann man sicherlich über Konsolidierungen und vielleicht auch eben ein Right-Sizing dieser ganzen Services dann durchaus signifikant Geld sparen. Da kannst du Geld sparen, du kannst bei natürlich versuchen, bei Lizenzen Geld zu sparen, aber nimm Microsoft als Beispiel. Haha, ich berate gerade ein Unternehmen, das ist nicht klein. da waren jetzt zwischen dem alten Vertrag und dem neuen Vertrag, weil im November letzten Jahres eben dann diese Volumenrabattstaffeln weggefallen sind aus dem Enterprise Agreement, ne, ABCD, ich sag mal so, bis D, da gab es durchaus über 20% Nachlass auf Liste und dann, wenn du gut verhandelt hast, ging da noch ein bisschen mehr. Ja, das ist jetzt weggefallen. Also eigentlich zahlen jetzt alle Kunden das Gleiche. So, für den Kunden, der hat das mal durchgerechnet, bedeutet das praktisch eine Kostensteigerung von, will nichts Falsches sagen, ich glaube 60%. So, Glückwunsch, ne? Der Vertrag lief 3 Jahre. Das kannst du ja noch nicht mal mehr mit irgendwie einer gestiegenen Inflationsrate begründen. Ja? Was machst du denn dann? Ja? Also, wer da kommt und sagt immer, ja, bei Software-Lizenzverträgen kannst du Geld sparen. Ganz schwieriges Thema. Dann kommen auch so Ideen, dass man sagt, ja komm, dann lass uns das mal rausnehmen aus dem Vertrag, machen wir mit irgendwas anderem. Ganz ehrlich, so gucke ich natürlich auch jetzt gerade so auf so Themen wie SAP. Muss ich da alles kaufen? Nein. Also ich meine, die Technologien entwickeln sich weiter. Die sind heute, ich sage es mal, untereinander weitgehend kompatibel. Und es gibt eben auch Integrationslösungen, die das Zusammenspiel dieser verschiedenen Cloud-Services sogar orchestrieren. Ja. Und in sowas gucken wir natürlich gerade rein, um einfach uns auch flexibler zu machen, weniger abhängig zu einem Hersteller oder zu einem Dienstleister. So, aber wie gesagt, das ist so das Thema, wo kannst du Geld sparen. Ne? Also da gibt es sicherlich Effekte, aber das hat auch seine Grenzen. Also müsste man jetzt, ich meine, man könnte jetzt über so Aspekte kommen wie nochmal reduziertes Risiko, ne? Und Risiko so im Zusammenhang mit zum Beispiel, momentan habe ich das, die Wahrscheinlichkeit von 1 zu, keine Ahnung, 10, einmal im Monat eine Cyberattacke zu erfahren und die, ich sag mal, Kosten für die Risiko, also nicht für die Lösung des Problems, also für die Disaster Recovery dann eigentlich, ne? Die belaufen sich bei all diesen Dingen mit entsprechenden Effekten für die Reputation und so weiter und so fort. Das kannst du fast schon monetär bewerten. Ne? Hast du das einmal erlebt, weiß auch jeder, wie viel das gekostet hat. So, also sowas kann man natürlich als Parameter nehmen, aber es gibt dann auch wiederum Unternehmen, die sagen, naja, aber die Kosten sind ja eigentlich nicht angefallen. Ein Risiko ist ja, das ist ja eine Luftbuchung. Ja, ja, dann hast du schon etwas schwieriger Ausgangssituationen, um eben zu begründen, warum du jetzt innovieren möchtest. Ja, auch in Richtung Security. Und dann kann es natürlich jetzt noch kommen. Und da glaube ich, das ist der Bereich, wo man dann eben, aber es ist ja auch schwierig. Ich erkläre gleich, warum ich so ein bisschen so schwimme. Abgesehen davon, dass es hier wahnsinnig regnet. Ihr hört das hoffentlich nicht so mit diesem ganzen Gerausch. Ich werde natürlich versuchen, das Rauschen dann wieder wegzufiltern mit einer Software. Aber wenn wir jetzt mal überlegen würden, wir bauen zum Beispiel eine digitale Lösung für irgendwie für einen Kunden. Und was weiß ich, wir ergänzen irgendein bereits existierendes Produkt um eine digitale Komponente. Was weiß ich, was man alles machen kann. Ja. Also wie gesagt, da gibt es alle möglichen Ideen im Kontext beispielsweise von, ich sage jetzt mal sowas wie zum Beispiel Informationen, die man zu einem Produkt noch mit abgeben kann, wo man nachprüfen kann, wie sich das, was das Produkt sozusagen an Leistung bringt, wie es selber sich dann eben auch, ich sage es mal, ja, abnutzt, um damit eben dann beispielsweise frühzeitig dafür eine Anpassung zu sorgen. Also ich rede jetzt im Wesentlichen über Innovationsgüter, nicht Investitionsgüter, ne? Also Predictive Maintenance sind heute ganz, ganz spannende Sachen, wenn es dann eben um so digitale Komponenten geht oder in solch großen Systemen dann irgendwie Sensorik verbaut ist und kann natürlich noch viele andere Themen damit reinnehmen, um eben auch dieses Produkt für den Kunden selber interessanter zu machen. Ne? Also dem geht es ja auch darum, der wird das ja nutzen und dann möglichst damit auch seine Risiken besser unter Kontrolle zu haben, seine Kosten unter Kontrolle zu haben und dass das ganze Ding halt funktioniert. Genauso wie ich jetzt auf IT schaue. Ja. Und selbst im Consumer-Bereich. Ich meine, ihr könnt heute mal gucken, also in jeder, keine Ahnung, in jedem Gerät, was ihr kauft, steckt mittlerweile irgendwie ein Stück KI drin. Ja. Von der Mikrowelle bis zum Fernseher gibt es ja eigentlich fast nichts mehr, wo nicht irgendwie KI ist. Ja. Ob das immer so sinnvoll ist, sei mal dahingestellt, aber da geben sich durchaus auch spannende Anwendungsszenarien ja für den Endverbraucher, für den Endkunden, für mich privat. Ja. Ich kann sozusagen mit Sprache Geräte steuern, ist doch super. Ja. Also das sind eben solche digitalen Ergänzungen und da gibt es sicherlich noch ein paar mehr, wo man eben durch den Einsatz von neuen Technologien, und ich bin jetzt eben das Unternehmen, was solche Produkte hergestellt hat, meinetwegen im Fernseher, ja, und da gab es halt in der Vergangenheit nur eine Fernbedienung dafür und das war's. Aber jetzt habe ich die Möglichkeit, den Fernseher sozusagen mit meiner Stimme zu steuern. Ist doch top. Und in irgendeiner Form hilft mir noch eine KI, ne, den Fernseher von der Bildanzeige auf den jeweiligen Raum optimal einzustellen. Ich meine, das gibt's alles, das brauche ich jetzt nicht so herbeireden, als ob das jetzt irgendwie was total Neues wäre. Aber irgendwann hat sich mal einer Gedanken gemacht und gesagt, das machen wir jetzt, weil das macht unsere Fernseher einfach besser als die anderen. Dass das immer schwierig ist, weil wenn einmal dieses Prinzip erkannt ist, lässt sich das technologisch relativ schnell nachbauen. Ne? Aber nichtsdestotrotz, das sind solche Punkte. Wie gesagt, bei uns auf der Insights letztes Jahr hatten wir, und das ist eben auch so ein Punkt, wo man sagt, oh, das ist ja schon cool. Ne? Da hatten wir den Weinbot da. Ja? Mal gucken, ob die Kolleginnen und Kollegen da von unserem Referenzkunden dieses Jahr auch wieder dabei sind. Wir haben also wieder auch Insights, ne, im April. Ich habe da schon auf LinkedIn entsprechend sozusagen Informationen gestreut. Aber wenn ihr da wissen wollt, wie ihr dorthin kommt, meldet euch gerne bei mir. Da helfe ich euch auch. So, aber Weinbot, was macht der? Also ich kann, wenn man so will, mit diesem Bot chatten. Und der fragt mich so nach meinen Vorlieben, wann ich Wein trinke, ne, in welchen Situationen, zu welchen Gerichten. Und macht mir dann eben auf Basis dieser Dialoginhalte eine Empfehlung, welcher Wein am besten mir schmecken müsste. Und ich habe das tatsächlich mehrfach ausprobiert, abgesehen davon, dass ich sowieso sehr gerne Wein trinke. Außer Weißwein, also muss ich also einschränken. Weißwein gibt es nur wenige, die ich wirklich gerne trinke, aber sonst liebe Rotwein. Und da gibt es fast nichts, wo ich sagen würde, boah, nee. So, aber der da rausgekommen ist, der war wirklich super. Ja, ich gesagt, ey, coole Idee. Und wenn ich natürlich einmal so einen Dialog mit so einem Weinbot gemacht habe, da wäre ich ja auch, könnte jetzt immer hingehen und sagen, ja, guck mal, jetzt weiß ich, welcher Wein das ist. Da guckst du auf irgendeiner anderen Webseite, wo es den günstiger hat. Das muss man natürlich jetzt noch intelligent verbinden, dass dann eben möglichst direkt daraus ein Kaufvorgang wird und der Anwender gar nicht so das Gefühl bekommt, mal sehen, den kriege ich bestimmt bei Amazon für 3,50 Euro weniger. Ja, so, aber lange Rede, kurzer Sinn. Das sind alles solche digitalen Produktinnovationen, die eins hoffentlich ja im Ergebnis haben. Und ich habe gemerkt, ich habe hoffentlich gesagt, nämlich, dass ich jetzt mehr Produkte verkaufe. Oder? Dass vielleicht ja eben meine Kunden auch zufriedener sind und mit mir dann nicht nur das, also nicht nur das Produkt bei mir kaufen, sondern auch bei mir noch zusätzliche Services beauftragen. Und. Also dass ich eben jetzt nicht diese Gefahr habe, dass hat man einmal bei mir gekauft, dann hat es nicht geschmeckt, dann hat es nicht gepasst, dann war es zu laut, zu leise, zu groß, ist zu schnell kaputt gegangen, was auch immer. Also schwuppdiwupp sind die bei einem anderen Anbieter, bei einem anderen Hersteller, bei einem anderen Lieferanten. So, und das ist jetzt etwas, wo Innovation, also echte Business Innovation, natürlich echte Mehrwerte bringen kann. So, jetzt war ja eigentlich die Idee, ich sag was zum Thema Innovation und Business Case von Innovation. Wie schwer ist es eigentlich, genau diese Effekte vorherzusehen? Da könnte ich jetzt hingehen und sagen, es gibt vielleicht Modellrechnungen, es gibt vielleicht, sagen wir mal, sowas wie Vergleichswerte von Unternehmen, die sowas gemacht haben. Das ist gar nicht so einfach zu finden. Ich habe, wie gesagt, ich habe ja diesen IT-Kostensimulator so ein bisschen konzipiert. Ne? Wie gesagt, guckt euch den mal an, itsimulate.io. Probiert das gerne mal aus. Aber was ich spannend finde, weil die Lösung ist natürlich auch mit KI unterwegs und auch entsprechend auf Basis von Gemini-Daten mitgefüttert. Und wir haben da mal so Szenarien versucht durchzuspielen mit diesem System. Und da gibt's die Möglichkeit, da kann ich sagen, ich schaue da mal nur auf IT-Sicht. Und das ist ja immer so nach dem Motto, die IT wird schmaler, also ne, hat Kosten hier und da gespart durch Sachen in die Cloud bewegen, besseres Management der Cybersecurity-Anforderungen, all diese ganzen Dinge. Und da kannst du natürlich auch ein bisschen Geld sparen. Und ich hab bloß mal ausgesehen, also du hast sowieso ein hundsmiserabel gemanagte IT, hast du eigentlich da ab irgendeinem bestimmten Punkt nicht mehr wirklich diesen Einspareffekt. Und das ist mir aufgefallen, weil ich habe dann eben mal so die Daten von der KWC da durchgeroutet, ne? Und da kam dann irgendwann mal der hat eine Empfehlung ausgesprochen, wo man was machen kann, weil das ist besonders interessant aus all diesen ganzen Gründen. Das schreibt auch das System dann hin, warum man das sinnvollerweise machen sollte. Aber weil wir von den eigentlichen Run-Kosten schon so weit unten waren, kam dann der Punkt darunter, ja, sorry, aber mit all den Maßnahmen, die du jetzt hier ergreifst, erziehst du keinen positiven ROI innerhalb der nächsten 10 Jahre. Man muss sich erstmal schlucken. So, und da, ich hätte fast gesagt, da ist bei mir dann auch der Groschen gefallen, ne? Und nicht nur centweise, es ging so wirklich so plupp, ne? Dass es doch eigentlich gut wäre, wenn ich bei so einer Betrachtung wie, ich will jetzt hier versuchen, eben Dinge zu verändern, auch nicht immer nur die IT-Sicht habe, sondern die IT wird irgendwie ein bisschen effizienter, ne? Die IT wird ein bisschen sicherer und ne, hier und da wird es auch mal eben günstiger, sondern dass man eher auf die Effekte schaut, die das Business erlebt. Und da wird es natürlich, was eben gesagt, die Basisdaten betrifft, ist es ein bisschen dünn. Aber zum Glück haben wir ja im Hintergrund ein paar Datentools, auf die wir zugreifen können. Auch hier und da sicherlich so Daten von Analysten etc. Und da war es dann spannend, weil wir haben natürlich das alles nochmal durchgespielt mit der gleichen Logik und gibt es eben einen Schalter, da kann ich sagen, nur IT oder IT und Business. Und da war dann zumindest für all diese Maßnahmen, da war natürlich auch was zum Thema KI, ne? Also ich will jetzt gar nicht drauf eingehen, also das sagt natürlich nicht genau, greift bei dem Geschäftsprozess dann auf eine KI-Lösung zurück, sondern da gibt es ein paar grundsätzliche Empfehlungen, wo man das einsetzen sollte. Aber dann war zumindest nach 6 Jahren für dieses Investment, und das war ein Multimillionen-Investment, was man dann eben über 2 bis 3 Jahre gestreckt hat, so war zumindest eben auch die Planung aus dieser, kann man ja halt simulieren, ne? Dass man dann aber spätestens nach 6 Jahren ein positives ROI hat. Aber immer unter Berücksichtigung der Impacts, der Auswirkungen fürs Business. Und Beispiele habe ich genannt. Ich mache zum Beispiel mehr Umsatz oder ich verbessere den Deckungsbeitrag pro Produkt oder ich bin einfach wettbewerbsfähiger. Und wie gesagt, ne? Und das fand ich so spannend, dass wenn wir heute über Business Case nachdenken, vieles immer trotzdem noch mit einer gewissen Unsicherheit versehen ist. Und das steht dann sogar bei den Ergebnissen drunter. Ne? Also Leute, ich meine, das ist jetzt eine Annahme. Denn ob jetzt wirklich, ich sag mal, mehr Produkte verkauft werden, wer hält das dann noch nach? Also das ist für mich immer noch so ein bisschen der echte Lackmustest, ne? Von so einer IT-Investition, von so einer Innovation. Dass man eben auch, es gibt so klassisch im Change Management, gibt es ein sogenanntes Post-Implementation Review. Ne? Also hast du irgendwas geändert, hast du irgendwas geschraubt und dann geht nochmal einer hin und sagt, ja okay, jetzt die Tickets sind wirklich runtergegangen, ne? Und die User sind zufriedener. Das ist jetzt meistens doch so 2 bis 3 Monate, nachdem der Change umgesetzt wurde. Vielleicht noch ein halbes Jahr, wenn man irgendwie ein größeres System eingeführt hat. Wer hält den echten Business Case nach, wenn ich dann sage, naja, der ROI, der zieht sich jetzt über 6 Jahre. Also bloß ein Beispiel. Also ich kenne wenige Unternehmen, die so eine vorausschauende Profitabilitätsplanung, Analyse, Projektcontrolling und sonst was haben, IT-Controlling, um dann wirklich noch sagen zu können, jo, also ne, damals haben wir das gemacht und das sind immer noch Effekte, die sich darauf zurückführen lassen. Also, um mal zusammenzufassen, Business Case für Innovation ist eine Herausforderung. Gibt ein paar Ansätze. Ich denke mal, da haben wir auch einen ziemlich coolen Ansatz. Ich habe das übrigens jetzt mit einem Freund von mir mal geshared. Das ist ein CFO für ein Unternehmen. Ich hoffe, den werdet ihr auch bald kennenlernen, weil ich werde mit ihm einen Podcast machen, eine Podcast-Folge. Innovation sozusagen aus Sicht des CFOs. Und der hat das Ding gesehen und hat gesagt, boah, cool. Ja. Weil es eben transparent macht, Nummer eins, wo man sinnvollerweise eben Geld reinsteckt, wie sich es eben auswirkt, aber vielleicht ja eben auch nicht auswirkt. Weil ich glaube, wir sind ganz oft unterwegs mit einer Erwartungshaltung, dass innerhalb von, also eigentlich machst du ja nichts mehr, was nicht innerhalb von 12 Monaten irgendwie einen positiven ROI hat. Ne? Und genau darauf zielt diese Lösung, dass man einfach mal transparent macht, wie sich solche Projekte auch entwickeln, wann sie final auch mal wirklich eine echte positive Wirkung zeigen. Und das System hält im Falle eines Falles auch diese ganzen Zahlen nach. Also man kann das dann eintragen und dann sagt er natürlich, ey, da bist du jetzt drüber, da bist du drunter, da musst du noch ein bisschen nachsteuern. Ja, also das mal sozusagen zum Thema Business Case für Innovation. Ich hoffe, das hat euch geholfen, auch bei euch mal über eure eigenen Aktivitäten und Maßnahmen nachzudenken. Und beim nächsten Mal denke ich mal, so wie ich mir das überlegt habe, werde ich mal über die ein oder andere Innovation konkret sprechen. Oh, lasst euch überraschen. Und bis dahin wünsche ich euch auf jeden Fall eine schöne Zeit. Und ja, bleibt mir gewogen, hinterlasst eure Kommentare. Hit subscribe, ne? Auch ganz wichtig. Und dementsprechend Dankeschön fürs Zuhören und Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.